Mein Auftrag ist, Patient Blood Management in Österreich vorzustellen, und das ist keine ganz leichte Aufgabe. Zuerst einmal möchte ich meinen Dank zum Ausdruck bringen, dass ich zum 150. Geburtstag von Karl Landsteiner hier sein darf. Happy Birthday, auch wenn es einen Tag so weit im Voraus ist. Auch ich habe natürlich versucht, eine Internetrecherche zu machen, wer alles noch an diesem Tag Geburtstag hat. Alois Alzheimer, bestimmt genauso wichtig. Che Guevara, steht in einem vielleicht noch näher oder auch nicht so nah. Was ein bisschen blöd ist, 14. Juni, Donald Trump. Sticht ein bisschen raus, muss man sagen. Finde ich es aber trotzdem durchaus eine Erwähnung wert. Er lacht am besten, finde ich. Die Leistungen Karl Landsteiner sind in den Vorträgen jetzt bereits gewürdigt worden und man muss sagen, das ist beeindruckend. Man möchte selber mal so publizieren, wie der das hat, und man möchte selber gerne haben, dass man in 150 Jahren so über einen spricht, und wahrscheinlich wird man da nicht hinkommen. Nobelpreismedaille, Google Doodle, ein Geldschein, Porzellanmedaillen, Briefmarken, das ist schon was, wo man mit Hochachtung blicken muss. Jetzt wird Sie natürlich verwundern, dass ausgerechnet für Karl Landsteiner, der die Transfusionen sicher gemacht hat, Patient Blood Management ein Thema ist. Und man hat immer so das Gefühl, dass sich dieses Patient Blood Management nur darum dreht, dass die Transfusionen weniger werden. Selbstverständlich ist es so, dass der Erfolg des Patient Blood Managements genau daran ganz häufig gemessen wird. Das ist aber totale Verdrehung der Dinge, weil eigentlich machen wir unsere medizinischen Maßnahmen doch immer dafür, um das Outcome der Patienten zu verbessern. Wir messen so Dinge wie Mortalität, wir messen so Dinge wie Krankenhausaufenthalt, und hier sprechen wir darüber, ob es uns gelingt, ein Medikament mehr oder weniger zu verwenden. Wenn wir sagen, Patient Blood Management ist was, was die Sicherheit von Patienten steigern soll, dann sind wir, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen gegen die Transfusion ist, im besten Gedankengut voll Karl Landsteiner, und deshalb finde ich das auch so toll, dass im Rahmen dieses Kongresses der zweite Teil diese Beachtung hier findet. Ich soll über Österreich sprechen. Wie ist die Ausgangssituation in Österreich? Das hier sind die europäischen Länder von links nach rechts. Einerseits in Blau die Blutspenden pro 1000, andererseits in Rot die Blutgaben in 1000. Wir sind schon wieder bei Blutgaben und Blutspenden. Sie merken es, aber es ist der Erfolgsparameter. Österreich, wir waren Spitzenreiter im Jahr 2005. Wir sind ganz auf der linken Seite, sowohl beim Spenden als auch beim Blutgeben. Das heißt, es gibt so einen gewissen Sense of Urgency, den man entwickeln kann, dass man in dem was tun muss. Es ist aber durchaus nicht so, dass in Österreich sich alle gleich verhalten, sondern das, was Ärztinnen und Ärzte tun, ist höchst unterschiedlich. Sie sehen hier vom heute bereits erwähnten Hans Gomwutz, meinem Vorgänger, die erste Benchmark-Studie, wo untersucht worden ist für verschiedene Zentren, für Hüfteingriffe, wie das Transfusionsverhalten in den Zentren ist. Und selbstverständlich, meine Chirurgen operieren auch immer die schwersten Patienten, die am meisten bluten. Und selbstverständlich darfst du am meisten bluten. Aber Sie sehen schon, je nachdem, in welches Krankenhaus Sie gehen, haben Sie eine Transfusionsrate zwischen 50% und über 80%. Und da überlegt man sich schon, in welches Krankenhaus man geht, wo man vielleicht besser oder schlechter transfundiert wird. Über die Laufe der Zeit wurden Transfusionen immer wichtiger. Das ist eine ganz rezente Arbeit aus dem JAMA, wo man sieht, dass von 1993 weg bis zum Jahr 2013 die Anzahl an Transfusionen eigentlich kontinuierlich gestiegen ist. Wir sehen aber jetzt erst in den letzten Jahren einen signifikanten Abfall im Trend, und das finde ich schon bemerkenswert, dass trotz eines Anstiegs der Komplexität der Operationen und trotz eines Anstiegs des Alters der Patientinnen und Patienten in letzter Konsequenz weltweit und nicht überall das Patient Blood Management initialisiert und etabliert, es zum Rückgang der Transfusionen kommt. Das kann nur heißen, dieses Konzept, was man so Patient Blood Management nimmt, das scheint zu greifen und scheint tatsächlich gut weltweit zu funktionieren. Was ist Patient Blood Management überhaupt? Da gibt es von der WHO sogar eine eigene Definition, also sogar in die WHO hat es das Konzept geschafft. Patient Blood Management ist patientenfokussiert, hört, hört, patientenfokussiert, nicht medikamentenfokussiert. Es ist evidence-based, es gibt einen Stab Literatur, der ist so hoch, dass er mich überragt. Es ist ein systemischer Approach, und man möchte das Management der Patienten und den Umgang mit Blutprodukten und Transfusionen optimieren, um dadurch die Qualität der Patientenversorgung zu erhöhen. Es gibt drei Gründe, warum man Patient Blood Management machen sollte. Und diese drei Gründe kann man relativ plakativ auf den Punkt bringen, und das werde ich im Folgenden versuchen. Erstens, Anämie ist ein Killer. Patienten, die anämisch sind, haben ein erhöhtes Risiko zu versterben, werde ich Ihnen zeigen. Zweitens, Blutung ist die häufigste Ursache dafür, dass Patienten anämisch sind und eine Transfusion brauchen. Und drittens, Die Transfusion, die bis heute wahrscheinlich häufigste Behandlung der Anämie, braucht man ganz häufig nicht, wenn wir es anwenden. Und da ist ein Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen andere Daten habe wie der Dr. Perger. Sie schadet manchmal und wahrscheinlich ist zu befürchten, dass sie zu häufig eingesetzt wird. 3 Studien dazu. Anämie ist ein Killer ohne Frage. Sie sehen hier auf der X-Achse einen präoperativen Hämatokrit von hohen Werten zu niedrigen Werten aufgeführt. Auf der Y-Achse die perioperative Mortalität bei chirurgischen Eingriffen. Überhaupt keine Frage, je niedriger der Hb-Wert, desto größer ist die perioperative Mortalität. Blutung ist genau der gleiche Killer. Sie sehen hier herzchirurgische Operationen, das Risiko zu versterben in der logarithmischen Kurve nach rechts, wie viel Blut in den Thoraxdrainagen war, ansteigendes Volumen in den Thoraxdrainagen, glasklarer Anstieg der perioperativen Mortalität. Je mehr Ihr Patient bluten wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er versterben wird. Und last but not least, vielleicht ein bisschen provokativ, aber gar nicht so provokativ gemeint, und ich werde erklären, warum. Transfusion ist derselbe Killer, weil, Sie sehen hier auf der X-Achse aufgetragen, die Anzahl an verabreichten Blutprodukten, auf der Y-Achse die Mortalität und so eine Composite Morbidity, so eine zusammengesetzte Morbidität. Wie Sie sehen können, je mehr Blut gegeben wird, desto mehr Patienten versterben. Diese 3 Punkte, wenn man jetzt zusammenfasst, sind ganz, ganz schwer auseinanderzudröseln, weil das ist ein klassisches Henne- und Ei-Problem. Ist der Patient anäm, weil er krank ist? Oder wird er krank, weil er anäm ist? Verstirbt er, weil er anäm ist? Verstirbt er, weil er anäm ist und dann transfundiert wird? Ist er anäm, weil er blutet? Wird er transfundiert, weil er blutet? Sie sehen, dieses Dreieck ist ganz kompliziert. Und jetzt wirklich zu sagen, die Anämie ist das Böse oder die Transfusion ist das Böse, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellen kann. Es gibt Antworten auf die 3 Thesen, wie man damit umgehen kann. Die erste ist, behandle alle Arten der Anämie mit der adäquaten Option. Da ist der Witz an der Sache die adäquate Option und das ist nicht ganz so einfach zu finden. Die Blutung ist die häufigste Ursache. Verhindere die chirurgische Blutung so gut als möglich. Und ja, da ist wahrscheinlich der Chirurg mit am erfolgversprechendsten. Ein begnadeter Chirurg, der immer in der richtigen Faszienschicht operiert, brauchen es alle anderen Maßnahmen niemals, das wird kaum bluten. Ein Chirurg, der sich mitten durch einen Tumor wühlt, brauchen es diese Maßnahmen auch nicht, es wird immer bluten. Also Sie brauchen jemanden, der ganz differenziert mit dem operativen Prozedere umgeht. Behandle diffuse Blutungen adäquat, und da bin ich auch der Meinung, da ist adäquates Gerinnungsregime der Schlüssel zum Erfolg. Bei der Transfusion haben wir im letzten Vortrag gehört, es besteht die Gefahr der Untertransfusion. Ich werde Ihnen im Folgenden gleich erklären, ich glaube, davon sind wir noch weit weg, weil die Guidelines, die existieren, werden in aller Regel nicht befolgt, auch wenn man das auf den ersten Blick glauben würde. Und wir haben bei der Transfusion immer das Problem, dass wir den Action Bias unterliegen, und ich werde Ihnen ganz zum Schluss erklären, was der Action Bias eigentlich ist. Diese 3 Antworten machen im Prinzip die 3 Säulen des Patient Blood Managements aus. So wie sie hier aufgeschrieben sind, man kann sie so noch zusammenfassen, das ist die erste Publikation, in der die 3 Säulen tatsächlich so mit den Farben, wie sie da sind, veröffentlicht worden sind. Es war im Jahr 2011 von Axel Hoffmann, der dann nach mir sprechen wird. Da steht im Prinzip drin, was man machen darf, was ich persönlich ein bisschen unglücklich finde, und da bin ich der Meinung vom Dr. Perger. Die Säulen werden für die spezielle Indikation in prä-, intra- und postoperative Phase unterteilt. Es ist aber durchaus so, dass die natürlich für internistische Patienten genauso gelten. Was ist jetzt die Vision vom Patient Blood Management? Warum soll man das machen? Das ist die Beobachtungsstudie aus Australien, wo Patient Blood Management eingeführt worden ist und an über 600.000 Patienten tatsächlich durchgeführt worden ist. Das hier ist die Originalgrafik aus dieser Publikation. Es wird Sie kaum überraschen, Transfusionsmenge ist zurückgegangen. Was mich selber überrascht an dieser Publikation ist, dass das eigentlich witzigste und beste Ergebnis nicht als Grafik dargestellt worden ist. Das hätte nämlich ich gemacht. Das ist die Adjusted Odds Ratio for Mortality, die in diesem Paper auch angegeben ist. Und mit der Beginn dieser Studie zum Jahr 2009, 2010 sehen Sie, dass es zu einem signifikanten Rückgang der Odds Ratio for Mortality kommt. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, was hat da den Auslöser gemacht, warum das so passiert ist, aber überlegen Sie mal, wie viele Studien Sie gelesen haben, wo eine Pharmafirma unglaublich viel Geld dafür geben würde, dass die Odds Ratio von 1,0 auf 0,95 geht. Und hier sind wir in einem Bereich von ungefähr 0,75. Das ist eine wahnsinnige Reduktion an der Mortalität und das ist eigentlich in meinen Augen das Wesentliche an der Studie. Wir haben uns nicht abgesprochen. wie gallisch ist jetzt Österreich und wie sehr halten wir uns an das Patient Blood Management und wir machen das. Und das war naheliegend und zum Glück gibt es diese Grafik. Ich gehe zu, Patient Blood Management ist nicht im Schild drin gestanden. Wir sind eigentlich gar nicht schlecht. Wir sind eigentlich verdammt gut, muss man sagen. Wir haben einen Qualitätsstandard vom Bundesministerium. Der Qualitätsstandard ist aus dem Jahr 2016. Man hätte gern lieber so eine echte Bundesqualitätsleitlinie, die noch mehr Impact und Power hätte. Aber Qualitätsstandard ist besser wie nichts. Aus Österreich kommen die zwei größten Empfehlungen der EU, bei der es um die Implementierung von Patient Blood Management geht, bei denen die Herren Gomwoz und Hoffmann auch ganz elementar mit beteiligt waren. Das ist in Zusammenarbeit mit dem AIT hier erfunden worden und gilt für ganz Europa. Also eigentlich auch ziemlich gut. Was macht man da draus? Eisen haben wir gehört, ist wichtig. Es gibt super Daten drüber. Präoperative Eisengabe hilft und ist in jedem Fall besser als keine Eisengabe. Sie sehen hier eine Untersuchung aus Wien vom David Baron aus dem Jahr 2016. Wie oft wird eine Anämie abgeklärt, ob ein Eisenmangel ist? Das ist Nordeuropa, Osteuropa, Südeuropa, Mitteleuropa und United Kingdom, Ireland. Grün immer, rot nie. 50% nie. Wie oft wird Eisen gegeben? 40-50% nie. Wie oft schaut man, warum Patienten anämisch sind? Naja, Drittel der Fälle vielleicht. Wie oft geben wir EPO? Quasi überhaupt nie. Also das, was wir europaweit machen und auch in Mitteleuropa machen, ist weit weg von dem, was empfohlen ist. Aller Anfang ist schwer. Point-of-Care-Gerinnungsdiagnostik haben wir gehört. Super Meta-Analysen, letztes Jahr British Journal of Anesthesiology. Point-of-Care-Gerinnungsdiagnostik ist im Hinblick auf Mortalität, oben im Hinblick auf Transfusionsmenge, jedem anderen Gerinnungssystem überlegen. Schauen wir uns wieder die Studie von David Baron an. Machen Sie Point-of-Care-Gerinnungsdiagnostik, 50% im Norden nie. Quasi 50% haben gar kein Rotem. Und wenn Sie über große Kongresse fahren, werden Sie x Vorträge über Rotem-Analyse, Rotem im Trauma hören. Und wenn Sie dann das Publikum fragen, europaweit, haben Sie ein Rotem? Dann sind es europaweit irgendwas zwischen 10-20%. Und in Österreich kommen mit Sicherheit nicht über 30% aller Kliniken. Transfusionstrigger. Und das ist vielleicht der Punkt, wo wir am weitesten auseinanderliegen von unseren beiden Vorträgen. Im Prinzip gebe ich vollkommen recht, der Transfusionstrigger als HB-Zahl ist bei Weitem nicht so wertvoll, wie man sich das vorstellen kann und wie er immer gebraucht wird. Sogar die AABB, also die Vereinigung der Bluttransfusionsmediziner in Amerika, hat sich auf Transfusionsträger geeinigt, dass sie sagen, beim normalen Patienten 7-8 ist okay und 8 bei dem, der myokardial eingeschränkt ist, wäre da auch der Trigger. Gibt es ganz klare Regeln. Ich habe selber die Möglichkeit gehabt, die EDPOS-Studie in Europa zu machen, wo auch österreichische Häuser mit beteiligt waren, wo wir überprüft haben, wohin transfundieren Ärztinnen und Ärzte im OP, wenn sie wenigstens ein EK geben. Und das ist hier die Verteilung am Ende der Operation dieser Eingriffe. Und wie Sie hier sehen können, ist der Median ziemlich genau bei einem HB von 10. Das, was man so normal sagen würde, könnte passen. Und jetzt kann man über die Grenzen streiten, ob 6 oder 7 oder 8 oder 5 besser ist. Aber zwischen 6 und 10 ist wahrscheinlich als Zielwert für die Transfusion adäquat. Und 50% der Patienten sind einfach übertransfundiert worden. Die, die wahrscheinlich sicher untertransfundiert worden sind, nämlich die, die dann unter 6 kommen, kann man meiner Meinung nach, so glaube ich, durchaus vergessen. Das spielt keine große Rolle. Ich glaube, wir haben eher noch die Gefahr, dass das Pendel zu weit nach rechts ausschwingt im täglichen Leben, auch wenn wir uns das selber gar nicht so gerne oft zugeben. Und auch ich erschrecke oft, wie Patienten aus dem OP kommen, mit welchem HB die transfundiert worden sind. Und auch in meiner Klinik passiert es immer wieder, dass wir Patienten übertransfundieren. Ist adäquater Transfusionsträger eingehalten worden? Sie sehen wieder die Studie von David Baron. Naja, so mittelmäßig zwischen 7 und 9 kommen schon ungefähr 50% der Fälle, aber 50% der Fälle sind wahrscheinlich genau in dem Bereich, wie wir das auch in der EDPOS-Studie zeigen haben können. Also auch hier ist aller Anfang schwer. Ist das jetzt der Grund, den Kopf vom Sand zu stecken? Das glaube ich nicht. Denn wenn man sich das Transfusionsverhalten anschaut in Österreich, dann decken sich auch hier unsere Zahlen. Über die Jahre geht der Bedarf an Konserven zurück. Das sind die Zahlen der AGES aus dem Jahr 2016. Das ist schon durchaus erfolgreich, dass man sagen muss, diese Bemühungen haben Früchte getragen. Ob da der Boden bereits erreicht ist, traue ich mich nicht sagen. Was aber enttäuschend ist, hat die zweite Benchmark-Studie gezeigt. Und die zweite Benchmark-Studie ist vor 3,5 Jahren veröffentlicht worden. Die Variabilität bei den gleichen Eingriffen ist auch 7 Jahre nach der ersten Benchmark-Studie nicht besser geworden. Das heißt, es gibt heute nach wie vor Believer, die das machen, und es gibt Non-Believer, die das nicht machen. Warum ist es so schwer? Naja, die eigene Meinung zu ändern, das ist nicht ganz so einfach. Wenn Sie die Männer hier im Raum fragen, sind Sie ein überdurchschnittlicher Liebhaber, werden 75% sagen, ja, selbstverständlich. Der Durchschnitt liegt immer genau in der Mitte. Und Sie glauben natürlich immer, Sie wissen genau, wenn ein Patient transfundiert werden muss. Das ist die eine Psychologie, die dahinter steckt. Die zweite Psychologie ist der Action Bias. Wir sind natürlich alle selektioniert, dass wir unbedingt was tun müssen. Wir sind ja Anästhesisten geworden, um was zu tun. Wir wollen Action zeigen. Und der Wasserbüffel, der da stehen bleibt, wenn die Löwen kommen, der ist der, der sich als Erster aus dem Genpool verabschiedet. Sie können sich also vorstellen, es bleiben genau die Wasserbüffel übrig, die am liebsten rennen. Und so ist es mit uns auch. Wir unterliegen dem Action Bias und wir haben immer das Gefühl, wir müssen was tun, müssen Action zeigen. Und dann sind wir mit dem, was wir tun, tatsächlich zufrieden. Und der Non-Conformist ist, der fühlt sich natürlich immer ein bisschen nackt und sehr alleine und glaubt, der steht außerhalb des Zwei-Sigma-Bereichs. Und es kostet schon ganz schön viel Kraft, sich nicht in die Gruppe zu stellen und was zu machen, was vielleicht nicht alle Wölfe mitheulen. Was hilft Ihnen? Patient Blood Management werden Sie nicht allein schaffen. Sie brauchen ein Commitment, Sie brauchen Knowledge, Sie brauchen jemanden, der das Leadership übernimmt und Sie brauchen Unterstützung vom Krankenhaus, von den Gesundheitsautoritäten und den medizinischen Gesellschaften. Da sind wir in manchen Bereichen gar nicht schlecht, da sind wir in manchen Bereichen sehr gut, da sind wir sehr gut und trotzdem müssen wir schauen, dass wir das auf die Straße bringen. Was wollte ich Ihnen beibringen? Ich wollte Ihnen aus tiefster Überzeugung sagen, dass ich glaube, dass die Triade aus Anämie, Blutung und Transfusion Killer sind. Und mir kommt es nicht so drauf an, ob ein EK mehr oder weniger der Killer ist oder HB-Punkt mehr oder weniger. Wenn wir einmal in einem Teufelskreis drin sind, dann ist das ganz egal, dann ist das schlecht für Patienten. Wir sollten jede dieser drei Entitäten mit aller Kraft, die wir haben, vermeiden. In meinem Glauben ist Patient Blood Management jetzt die Antwort für den Themenkomplex und das Beste, was wir auf der Pfanne haben, was wir verwenden können. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede einzelne Säule vom Patient Blood Management sehr, sehr gut wissenschaftlich abgeklärt ist. Und es ist witzig, dass unser kleines gallisches Österreich in manchen Bereichen eine echte Vorreiterrolle hat. Ich denke da nur ans Gerinnungsmanagement, ich denke da nur an die Eisentherapie, da müssen wir uns vor der Welt eigentlich gar nicht verstecken. Wo wir Schwierigkeiten haben, und das ist mir nicht immer ganz klar, woran das liegt, ist, dass wir das in die Breite implementieren. Ein Teil der Gründe dafür kann man rational erklären. Ich habe Ihnen auch versucht zu zeigen, dass ein Teil der Gründe reine Psychologie ist. Und um dem Donald Trump so ein bisschen entgegenzuhalten, yes we can, also wahrscheinlich werden wir es irgendwann dann doch hinbringen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.